Diese Demokratisierung des Potenzials, neue Geschäftsideen zu entwickeln und Platzhirsche herauszufordern, war eine der beständigsten Auswirkungen, die der Aufstieg des Verbraucherinternets, seiner Websites und der Lawine an einhergehenden Apps mit sich brachte. Lenk teilte zum Beispiel 1999 in einem Interview einem Journalisten mit, dass er noch weitere Geschäftsideen verfolgen wolle. Ich bin begeisterter Golfer und diejenigen, die nicht Mitglied in einem Privatclub waren, hatten keine Plätze zum Üben, keinen Ort zum Einlochen, erklärte er. Ich wollte versuchen, hochwertige Übungsplätze für die Allgemeinheit zu schaffen. Sein Plädoyer für Golfplätze für die breite Masse war kennzeichnend für diese Zeit. Weil Kapital im Überfluss vorhanden war und irgendein umfassenderes, einendes kollektives Projekt fehlte, auf das sich die im ganzen Land entfesselte unternehmerische Energie hätte richten können, wandten sich die Gründer nach innen, den eigenen privaten Problemen zu, so schrullig sie auch sein mochten. Und dies bedeutete häufig, sich der Unannehmlichkeiten und kleinen Niederlagen des Alltagslebens anzunehmen. Tatsächlich gab es allzu viel disruptiv umzukrempeln, worauf der Begriff als solcher schließlich seiner eigentlichen Bedeutung beraubt wurde. Die Ära des Gelegenheitsgründers, der beliebigen Disruption, war angebrochen. Ein anfänglicher Zyklus aus echter kreativer Neuerung errichtet auf dem Rückgrat einer neuartigen Technologie, die alle Computer auf der Welt miteinander verbinden konnte, entartete allmählich zu einem des Imitierens. Der Künstler Jean-Michel Basquiat, dessen Malereien in den 1980er Jahren eine Neudefinition der Grenzen der hohen Kunst forderten, nahm in seine Arbeiten Elemente von Graffiti und Straßenkunst mit auf. Allerdings wurde vieles, was ihnen Originalität verliehen hatte, später zweckentfremdet und fast endlos wiederverwertet von einer Kultur, die jeden Anflug von Neuheit gierig aufschnappte. Manches an diesen Anleihen und Remontagen ist seinerseits neuartig und frisch, aber vieles eben nicht. Dasselbe galt für die hitzigen Tage am Ende der 1990er Jahre, in denen das junge Internet seinen Aufstieg feierte. Manch echte Kunst wurde erschaffen, manche Basquiats verfeinerten ihr Handwerk. Aber die meisten unternehmerischen Neugründungen waren seelenlose und nachgeahmte Arbeiten. Für eine spätere Gründergeneration, die in den 2010er Jahren in Erscheinung trat und die bis heute wirkt, sollten die Aufgaben, die von den Begüterten als lästiges Beiwerk des Alltagslebens empfunden wurden, ein Taxi rufen, Essen bestellen, Freunden Fotos zukommen lassen, schließlich zahlreiche, wenn nicht die meisten ihrer Ideen fürs Erfinden liefern. Der unternehmerische Energiefluss einer Generation wurde jetzt hauptsächlich in die Entwicklung einer Lifestyle-Technologie umgelenkt, die den Hochqualifizierten, die diese Unternehmen führten oder die Software ihrer Apps entwickelten, irgendwie das Gefühl geben konnte, dass sie mehr verdienten, als es tatsächlich der Fall war. Ihre Generation litt unter einer ernsthaften kognitiven Dissonanz. Sie gehörten nach Kultur und Bildung einer Aristokratie an, nicht aber nach ihren Kontoständen. Sie waren nicht die Erben der Elite und die Blaublüter der vorangegangenen Generation. Mit ihnen war etwas Neues entstanden. Ein Produkt aus Amerikas Lobpreis auf die Meritokratie und aus seinem radikalen Experiment, die Tore zu seinen heiligsten Bildungseinrichtungen für einen neuen Kreis aus jungen Begabten zu öffnen. Aber wie Peter Turchin in seinem Buch End Times darlegte, hatten die Bemühungen des Landes, eine neue Oberschicht aufzubauen, die anstatt durch Geburt und Kaste durch höhere Bildung entstehen sollte, unbeabsichtigte Folgen. Sie sorgte für eine Überproduktion an hochqualifizierten Kandidaten, die sich allzu wenigen Arbeitsstellen gegenübersahen. Die Frustration und der Groll derer, die sich verdienter Chancen beraubt sehen, kann die duldsamsten Gemüter überwältigen. Der amerikanische Soziologe Talcott Parsons, geboren 1902 in Colorado Springs, vertrat die Ansicht, dass viele Männer, ja wahrscheinlich die große Mehrheit, zu einer Erfahrung verurteilt ist, die sie, besonders wenn sie überempfindlich sind, als unbefriedigend empfinden müssen, als eine Art Raub an ihrem rechtmäßigen Erbe. Parsons war der letzte einer Generation theoretischer Soziologen, deren Werk von empirischer Forschung unbelastet oder, wie Kritiker ihm vorwarfen, frei waren. Ein Artikel im Magazin Commentary von 1962 gab den Hinweis aus, Parsons habe es in einem von Empirikern dominierten geistigen Milieu geschafft, mit reiner Theorie, wie er es in einem ungewohnten Anflug von Selbstironie ausdrückte, durchzukommen. Seine Einsichten waren häufig umso klarsichtiger. In einem Aufsatz über die menschliche Aggression von 1947 bemerkte Parsons, es sei unvermeidlich, dass viele sich ungerecht behandelt fühlen werden, einmal weil tatsächlich viel Ungerechtigkeit besteht, die zum Teil sehr tief in der Natur der Gesellschaft wurzelt, zum anderen, weil viele zu einer paranoiden Haltung neigen und mehr Ungerechtigkeit sehen, als in Wahrheit vorhanden ist.